Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das heißt Wildes Gras. Ich habe es Erinnerungsroman genannt. Jemand, sehr Kluges, hat mal gesagt, man lebt immer zweimal. Einmal im Jetzt und das zweite Mal in der Erinnerung. Und genau das ist mir passiert. In diesem Buch gibt es eine fiktive Geschichte, von mir erfunden, aber auch nicht ganz erfunden. Ich arbeite seit vielen Jahren mit Menschen. Früher als Krankenschwester, jetzt als Therapeutin. Und ich weiß, wie es vielen Menschen geht, wenn sie plötzlich eine tödliche Diagnose bekommen. Das Ende des Lebens. Das ist die Geschichte. Und die Erinnerungen sind meine. Die habe ich reingewebt. Das sind meine ureigensten Erinnerungen. Die Kursivschrift, falls Sie das Buch kaufen, sind die Erinnerungen. Und die normale Schrift ist die Geschichte. Die Geschichte treibt die Erinnerungen voran und die Erinnerungen treibt die Geschichte voran. Ich fange mal an zu lesen. Die letzte Rose blüht viel roter als alle Rosen des Sommers. Innen hat ein Mensch. Wie weit reicht sein Lachen? Kann das Rot der letzten Rose einen neuen Sommer entfachen? Ich sehe mich im Spiegel, der im Foyer der Frauenarztpraxis hängt. Mein Gesicht ist kalkweiß. Maskenhaft verschlossen, fest zusammengepresst meine Lippen. Was für ein Tag ist heute? Dienstag, Freitag? Es ist Mai. Draußen ist es Mai. Stumm nehme ich meine Jacke und grüße ebenso stumm zum Abschied die Frauen, die noch auf den Stühlen sitzen und vor sich hin stieren, eine jede mit ihren inneren Befindlichkeiten und Ängsten. Alle Frauen haben Angst vor den Untersuchungen in der Frauenarztpraxis. So wie ich auch vor circa einer Stunde. Nervös habe ich die vielen Journale durchgeblättert, ohne was zu verstehen. Jetzt habe ich es schwarz auf weiß. Immer. In all den Jahren vorher habe ich mich gefragt, wie es wäre, wenn ich eine tödliche Diagnose erhielte. Wie würde ich reagieren? Ich habe es mir ausgemalt in allen Nuancen, aber ein echtes Gefühl bekam ich nicht dafür. Wie auch? Wenn man lebt, lebt man und keiner denkt an den Tod. Ich bin in meinem 50. Lebensjahr. Ende dieses Jahres werde ich es vollenden. Vielleicht. Ich fühle nichts. Mir ist kalt. Darum die Schmerzen im Unterleib. Ein Tumor am linken Eierstock, hat sie gesagt, die Ärztin. Schon sehr ausgedehnt. Ich habe dabei deutlich die kleine Warze an ihrer Oberlippe gesehen und die Schweißperlen auf der Stirn. Ihre Augen grau und nicht anwesend. Wie oft hatte sie diese Diagnose heute schon gesagt? Gestern? Vorgestern? In diesem Monat? Im letzten Jahr? In ihrem Leben als Frauenärztin? Nächste Woche bitte zur OP ins Krankenhaus. Wir können nicht lange warten. Vorher noch einen genauen Check, dann sicher Bestrahlung oder Chemotherapie oder beides, kommt auf den Befund an. Alles, spricht sie mit dem Ton der Routine. Sie kann mein Leben nicht auch noch an sich heranlassen. Alles klar? Es tut mir wirklich leid. Hier sind die Scheine. Machen Sie sich nicht so viele Sorgen. Wir sind weit in der Medizin. Wir konnten schon vielen helfen. Ja, natürlich nicht allen. Ich nehme die Papiere ohne ein Wort an mich und verlasse den Raum. Ich höre noch einmal, es tut mir leid. Ich glaube ihr nicht. Ich bin ihr egal. Sie ist mir egal. Ich gehe sehr langsam die Treppe nach unten. Es ist ein Haus, in dem es 4 Arztpraxen gibt. Eine sanierte Villa, Jugendstil. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Da ist der Park. Ich gehe in den Park. Da ist eine Bank. Ich kann nicht lange sitzen, ich muss laufen. 3-mal laufe ich die Parkrunde. Wo ist der Ausgang? Wo mein Auto? Irgendwie will ich nach Hause. Ich finde den Ausgang nicht. Ich zittere. Halte mir den Bauch. Der Himmel ist dunkel, kühler, dunkler Maitag. Durch die grauen Wolken reißt ein Band und ein Sonnenstrahl dringt durch das Grau. Ich will nach Hause. Verfahre mich in der Stadt, finde die mir bekannten Straßen nicht. Verfahre mich wieder, ich fluche. Dann fahre ich an den Straßenrand und beginne schrecklich laut zu schreien. Halte mich am Lenkrad fest und schreie. Im Auto hört mich keiner. Der Tag danach. Habe kein Auge zugemacht. Unruhe in mir. Die Nacht hat mich eingeholt mit Angst. Ich lebe seit Jahren alleine. Draußen ist immer noch Mai. Der schönste Monat im Jahr, wenn alles blüht und erwacht. Mich quält die Frage, warum? Und die zweite Frage, was tun? Operation, Chemotherapie, Bestrahlung, das Übliche. Mit wem kann ich darüber reden? Wer hält aus, mir keinen guten Rat zu geben? Ich habe gute Freundinnen. Ich habe Kinder, erwachsene Kinder. Es ist immer noch Mai. Ich fühle nichts. Sehe alles durch einen Schleier. Der Blick in den Spiegel am Morgen habe in letzter Zeit abgenommen und sehe blass aus. Im Unterleib der Schmerz. Er ist mir schon lange vertraut, doch an Krebs hatte ich nicht gedacht. Ich gehe zur Blutabnahme. Das Blut fließt mir aus den Adern. Es ist Sommer. Ich komme aus der Schule nach Hause. Ich bin 13 Jahre alt. Der Hof liegt still in der Mittagshitze. Die Hühner gackern und liegen im Schatten. Das Haus ist sonderbar ruhig. Es ist sehr selten, dass niemand da ist, denn wir sind eine große Familie. Wir leben auf einem Bauernhof. Ich höre ein Stöhnen oben im 1. Stock, wo die Schlafräume sind. Meine Mutter liegt im Bett, schneeweiß ihr Gesicht. Das ganze Bett ist blutrot, das Laken, die Matratze, unterm Bett eine Blutlache. Sie hebt schwach die Hand, ehe sie ohnmächtig wird, und ich schreie, Mama. Ich laufe wie von der Tarantel gestochen schreiend durch das Haus, doch keiner ist da. Ich renne zu den Nachbarn. Später sehe ich mich am Bett meiner Mutter stehen, voller Angst. Sie stirbt. Das Blut fließt immer noch über die Bettkante und bildet einen riesigen See. Irgendwann kommt der Arzt, irgendwann nimmt man sie mit. Sie ist schon zu lange bewusstlos. Ich weine, finde den Vater nicht. Irgendwann in der Nacht kommt er betrunken nach Hause. Irgendwann erfahre ich, dass meine Mutter eine Fehlgeburt hatte mit dem 5. Kind. Sie wird gerettet, doch sie ist lange krank. Meine Oma ist alt, der Vater oft nicht da, meine Geschwister klein. Ich mache den Haushalt, stehe früh auf, vor der Schule, um die Brote zu machen für die Kinder. Ich nenne sie Kinder, aber sie sind meine Geschwister. Kaufe ein nach der Schule, fahre mit dem Fahrrad einige Kilometer zu meiner Mutter ins Krankenhaus. Sie wartet auf den Vater, ihren Mann, der nicht kommt und sie weiß warum. Er trinkt. Seine Seele ist schon lange krank. Er schweigt oder trinkt, aber dann redet er wenigstens. Die Traurigkeit meiner Mutter bohrt sich in meinen Magen. Ich pflücke für sie Blumen am Straßenrand, damit sie sich im Krankenhaus freut. Ich tue alles, damit sie froh ist. Wasche die Wäsche, räume auf, füttere die Tiere. Es ist alles in Ordnung, Mama. Mache dir keine Sorgen, schlafe einfach nur und werde gesund. Das sage ich ihr jeden Tag während meiner Besuche im Krankenhaus. Sie liegt in einem Zimmer mit 10 Betten. Die anderen Frauen sagen, was ich doch für eine gute Tochter bin. Ja, eine gute Tochter bin ich immer. Nachts weine ich meine Sorgen und Verzweiflung in die Kissen. Keiner hört es und keinem zeige ich es. Wir leben noch auf dem Hof, aber als Enteignete. Der Hof gehört der LBG. Die Enteignung ist vor 5 Jahren gewesen, 1960. an der alle Familienmitglieder leiden. Doch alle schweigen und tun das, was getan werden muss. Draußen auf der Straße ist immer noch Mai. Heute ist es warm und alles blüht. Ich schweige meine Krankheit in mich hinein. Meine Freundinnen rufen an, wollen hören von mir, erzählen über sich, doch ich sage nichts von diesem Tumor. Ich kann nicht, noch nicht. Kann man über etwas sprechen, was man selber noch nicht mal im Geringsten begriffen hat? Ich fühle mich im Schweigen gefangen. Hinter einer Mauer eine wabernde Masse, ein Nebel, undurchdringlich und sehr dicht. Kein Wort könnte durch diese Masse nach außen dringen. Sie versperrt mir den Blick zum Ausgang. Es muss ihn geben, den Ausgang. Oder gibt es den gar nicht? Muss ich einen Hammer nehmen? Oder irgendetwas dagegen, mit etwas dagegen rennen? Wann würde diese wabernde Masse alles einnehmen, die Umgebung überschwemmen und die Freunde wegspülen? Das Schweigen gibt mir Sicherheit und im Nebel bin ich allein. Ich kenne es gut, das Alleine sein in meinem inneren Nebelland. Der Mai erscheint mir mit einem Mal unerträglich. Ich möchte mich am liebsten weiter ins Dunkle einhüllen, mich verstecken vor dem Mai und der Sonne und dem Glück der anderen Leute. Ich bin neidisch auf ihr Glück, denn sie haben nicht meine Diagnose. Ich gehe zum Dienst ins Krankenhaus. Ich rede den Leuten gut zu, setze da eine Spritze, nehme dort Blut ab. Nein, mein Lieber, es ist alles nicht so schlimm. Der Arzt hat es nicht so gemeint. Es klingt immer alles nur viel schlimmer. Verlieren Sie nicht die Hoffnung. Alles wird gut. Was heißt, alles wird gut? Habe ich das immer schon gesagt? Kann ich das selber glauben? Bin ich das, die so spricht? Ich sehe mich neben mir stehen und mit den Menschen reden, arbeiten wie alle Tage und alle Jahre in meinem Leben vorher. Meine Hände sind kalt, mein Körper funktioniert, ich esse nicht. Nach der Schicht schließe ich mich in meiner Wohnung ein. Sie ist zu groß für mich, seit meine Kinder selbstständig sind. Die Scheidung liegt lange zurück. Plötzlich ein Schrei. Das ist ich. Das ist kein Mensch, der da schreit. Das ist eher ein Tier. Der Schmerz bahnt sich einen Weg zwischen meinen Verkrustungen hindurch. Ich bin es, die da schreit und zusammenbricht und sich auf dem Teppich wälzt und weint und weint. Nein, nicht sterben, bitte nicht sterben. Ich will leben und einfach nur leben. Ich hasse diese Krankheit. Ich hasse Gott, der sie mir schickt. Ich hasse die Menschen, ich hasse mich und ich hasse alles, einfach nur alles. Heißt Leben, dass ich auch sterben muss? Dann wollte ich nie gelebt haben. Dann wollte ich nie geboren sein. In mir tobt eine Kraft, die mich auffrisst mit ihrer Welle. Die Welle ist rot, purpurrot. Sie wirft mich an irgendeinen Strand. Danach ist alles ruhig. Ich weine leise vor mich hin. Ich weiß, ich will leben. Doch wie geht Leben? War mein Leben bisher mein Leben? Es ist Oktober. Ich bin 26 Jahre und habe 2 kleine Kinder. 4 und 2 sind sie. Wir sitzen im Bus, der über Land fährt. Draußen regnen dicke Tropfen an die Scheiben. Schwermut und Ödnis in den Dörfern, die an uns vorüberziehen. Vor mir eine übel riechende dicke Frau mit gewickelten Beinen, deren Alter ich nicht festhalten kann. Nicht feststellen kann. Ich denke, sie hat offene Beine, darum der Geruch. Ich kenne die offenen Beine der Bäuerinnen, die zu viel gearbeitet haben. Meine Großmutter hatte auch offene Beine. Schulkinder steigen ein. Ich sinniere vor mich hin. Mein kleiner Sohn ist auf meinem Schoß eingeschlafen. Der Große lehnt seinen Kopf an meinen Arm. Wo fahren wir hin, Mama? Zur Oma. Ich habe gerade meinen Mann verlassen, nach 5 Jahren Ehe. Ich habe ihm nichts gesagt. Er ist zur Arbeit gegangen und wird heute Abend den Brief finden. Nein, keinen Brief. Einen Zettel, einen Wisch. Heute verlasse ich dich. Sonst nichts, kein Wort. Ich gehe einfach, gehe weg mit unseren Kindern. An die Fensterscheiben knallt der Regen. Mein Herz fühlt nichts. Ich stelle mir vor, wie er den Zettel liest in der verlassenen Wohnung. Er wird durchdrehen. Ich weiß, ich bin grausam. Doch ich kann es nicht anders klären. Ich flüchte. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu gehen. Nicht, weil er mich schlägt, nicht, weil er böse ist. Er ist ein normaler Mensch. Er ist normal, ganz normal. Er hat keinen Fehler. Ich bin der Fehler. Ich kann kein normales Leben führen. Ein normales Eheleben mit Arbeit und einem befreundeten Ehepaar, einem Urlaub pro Jahr und einer Dreiraumwohnung in der Stadt, abends ins Kino oder mal in die Kneipe. Das Leben mit der Familie eingesperrt in einem ganz normalen Leben, grau wie das Land mit seiner Mauer. Ich will leben. Leben. Ich weiß nicht, wie es geht. Doch ich sehne mich nach etwas, was ich nicht in Worte fassen kann. Es ist ein Gefühl in mir, was mich unruhig sein lässt. Mir wird übel vom Geruch der Frau mit den offenen Beinen. Ein ungefähr 10-jähriges Mädchen steht auf, um auszusteigen, schaut mich an und lächelt. Sein Gesicht ist offen, die Augen interessiert, der Blick erreicht mich. Ich lächle zurück. Das Mädchen steigt aus, dreht sich nach mir um und lächelt noch einmal. In mir steigen Tränen auf, ich schlucke sie hinunter. Dieser Blick des Mädchens hat mein Herz getroffen. Diese warmen Augen, die Wärme dieser Augen lassen mich meine innere Kälte spüren. Später im Haus meiner Familie. Wenn du dich scheiden lässt und den Kindern den Vater nimmst, hast du keine Familie mehr. Wir helfen dir nicht. Was willst du von einem Mann? Dein Mann ist gut zu dir und gut zu den Kindern. Er hat studiert, verdient gutes Geld, er raucht nicht, er trinkt nicht, er schlägt dich nicht. Was bei Gott willst du mehr? Mama, versteh mich doch. Was willst du? Warum bist du so undankbar? Du forderst das Glück heraus, stürzt dich und die Kinder ins Unglück. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nur, was ich nicht mehr will. Mein Gott, was haben wir nur falsch gemacht mit dir? Womit haben wir das verdient? Nichts habt ihr falsch gemacht, Mama. Ich nehme die Kinder und gehe. Ich ziehe mich an und gehe in die Stadt. Großer Einkaufspark, Menschen über Menschen. Ich will kaufen, Leben kaufen. Ich sehe die verschlossenen Gesichter der Leute und bin wie sie verschlossen. Alle hetzen und tragen Tüten, ich auch. Ich trage nach einiger Zeit unglaublich viele Tüten. Leben in einem Einkaufspark, das Geschenk des Westens. Solange ich lebe, kann ich kaufen. Ich habe Krebs. Was nutzt mir das Geld? Ich habe Krebs. Werde Chemotherapie kriegen und kahlköpfig, geschwächt und abgemagert mich selbst nicht mehr erkennen und ertragen. Ich weiß es von meinen Patienten. Da geht die Lebenskurve nach unten wie sonst nie. Ich werde nicht mehr einkaufen. Ich werde vor mich hin sterben, in einem weißen Bett liegen und weiße Wände anstarren. Ich kaufe mir noch ein Kleid. Ich sehe mich im Spiegel, Aschfahl mein Gesicht. Ich kaufe und kaufe 3 Tüten voll mit Kleidern, Schuhen, Dessous. Mir wird schlecht. Alle kaufen, wie ich, sinnlose Dinge. Ich setze mich in ein Café und werde ruhiger. Leben einkaufen. Alle Leute tragen Tüten, so wie ich. Ein Gefühl von Sinnlosigkeit überfällt mich, echte Sinnlosigkeit. Ein Leben ohne Sinne. Kaufen, kaufen und wieder wegwerfen. Seelenlos. Mir ist noch schlecht. Keiner der vielen Menschen hat was mit mir zu tun. Jeder ist allein auf seine Weise. Vielleicht hat die Verkäuferin am Bäckerstand auch Krebs oder was anderes Schlimmes. Sie lächelt und ist freundlich, als sie mir den Kuchen in ein Stück Papier wickelt. 2,40, sagt sie. Danke, sage ich. Drüben der Mann mit zitternden Fingern. Er holt sein Geld aus dem Portemonnaie. Seine Haut ist grau, sein Haar sehr fettig. Er trinkt, ich sehe es sofort, dafür habe ich einen Blick. Was wäre, wenn ich zu ihm gehe und ihn anspreche? Da muss ich über einen Schatten springen, der größer ist als ich um mein ganzes Leben. Ich kann nicht länger hinsehen. Ein Ekel erfasst mich. Ich stehe auf und werfe alle meine Tüten in den nächsten Müllcontainer. Ich gehe im schnellen Schritt weg aus dem Café, dem ganzen Einkaufsrummel. Draußen ist Mai. Ja, es ist immer noch Mai. Wenig später stehe ich vor seinem Haus. Ich kenne es genau. Der dunkle Eingang, Altbauwohnung, noch unsaniert. Das Haus ist leer. Alle Mieter sind schon ausgezogen. Die Wohnungen sind ausgeräumt, so kurz vor der Sanierung. Er, Josef, ist ein Dickschädel. Hat geklagt, wartet, will von den Ausbeutern, wie er sagt, eine dicke Abfindung. Wird auch so schnell nicht wieder ein solches Atelier finden, wie die für die Bilder und seine Arbeit. Ein Haus mit dem Flair aus Jugendstil und Geschichte. Es ist Mitternacht, das Treppenhaus kalt. Die Maisonne hat es noch nicht erwärmt. Zweiter Stock links. Ich habe noch Licht gesehen. Er malt immer bis in den Morgen hinein. Er und ich, wir sind ein Paar auf unsere Art seit 3 Jahren. Er öffnet und weiß vielleicht, dass ich es bin, aber vielleicht auch jede andere Frau. Er hat einige, ich weiß es einfach. Er kann nie Nein sagen, wenn eine Frau an die Tür klopft. Er stutzt, als er mich sieht. Ich muss wirr aussehen, so wie ich mich fühle. Komm rein, setze dich. Er fragt nichts. Er fragt nie. Das tut gut. Heute tut es gut. Ich könnte ihm nichts sagen. Oft wollte ich von mir erzählen, doch das wollte er nie. Er will nichts wissen von mir, nichts von meinem Leben, den Sorgen, meinen Freuden. Er kennt mich nicht. Ich kenne ihn nicht. Wir kennen nur unsere Körper. Dadurch wissen wir voneinander, ganz ohne Worte. Die Wortlosigkeit verbindet und gibt frei. Eine eigenartige Beziehung. Wir trinken. Wir trinken immer russischen Wodka vorher. Wir brauchen es, um locker zu werden, denn wir reden ja nicht. Der Alkohol öffnet. Heute öffnet er mich. Überhaupt nicht. Ich werde nicht locker. Ich trinke 3 Gläser Wodka wie Wasser. Der Traum sitzt in meinen Knochen, der Krebs, der Tod. Nach einem 4. Glas muss ich weinen. Er stutzt, fragt nichts. Dann trägt er mich ins Bett. Er trägt mich wie eine Geliebte. Das macht er immer in all den Jahren, in denen wir Liebe machen. Das ist unser Ritual nach dem Wodka-Trinken. Der Wodka hat ihn heiß gemacht, vielleicht auch meine Tränen. Er flüstert, du bist schön, wenn du weinst. Er ist ein Künstler, hat viel Gefühl und weiß viel von Menschen und von Frauen. Ich bin immer noch unfähig, mich zu öffnen. Vielleicht ist es das letzte Mal, denke ich. Morgen kann alles vorbei sein. Ich werde nie wieder Liebe machen, weil mein Körper verwelkt, verdorrt unter den Medikamenten. Die Haare fallen aus. Ich werde mager sein und wie der Tod selbst aussehen. In meinem Leib wächst das Ende meines Lebens. Ein unbändiger Schmerz erfasst mich. Das Gemisch aus Todesangst und Einsamkeit, weil ich mich keinem mitteilen kann, selbst wenn ich es gewollt hätte. Wie soll ich Todesangst erzählen? Als er in mich eindringt, fühle ich wieder den Schmerz im Unterleib wie in den Monaten vorher. Der Krebs. Ich weiß nicht, was mich plötzlich überkommt. Eine Welle aus Zorn, die den Schmerz ablöst, erfasst meinen Körper und mischt sich mit der Lust des vielleicht letzten Mal. Ich befreie mich von seinen Stößen und beginne das Spiel erneut. Diesmal nach meiner Regie. Mein letztes Mal, da gebe ich den Ton an. Unbändige Leidenschaft erfasst mich. Ich küsse und beiße, locke und verlocke, reize ihn und ziehe mich wieder zurück. Jedes Mal, wenn er kommen will, entziehe ich mich, was ihn verwirrt. Doch auch das reizt ihn. Ich sehe sein Gesicht, sein dunkles Haar, rieche seine Haut und den Wodka, fühle den Schweiß, die Hitze. Noch versteht er mein Spiel nicht, er wartet auf meine Signale. Doch dann lässt er los. Mein Geist verschwimmt. Ich sehe einen rötlichen Schleier, hinter dem das Gesicht meines Geliebten zum Knochenschädel wird. Er hat keine Augen mehr, nur Augenhöhlen. Du kriegst mich nicht. Ich sehe den Tod. Du bist es also, du? Mein Körper wird von einer unendlichen Macht erfasst und bäumt sich auf. Ich höre meinen Namen. Er ruft meinen Namen. Panik. Alles in mir ringt mit ihm. Ich will bestimmen über Liebe und Küsse, über Leben und Tod. Ich herrsche und beherrsche. Auch ihn? Den Tod. Der Tod? Er ist mein Geliebter. Josef wird erfasst vom gleichen Feuer aus Gier, Lust und Zorn, denn er bekommt mich nicht. Wir steigern uns im Kampf, den unsere Körper umeinander führen, bis wir uns haben und nicht mehr loskommen. Wir schreien wie zwei Ertrinkende, als wir zusammen ans Ufer der Erlösung gespült werden. Dann ist alles still. Ich habe das Gefühl, gestorben zu sein. In meinem Kopf sprühen Lichter und eine kurze Zeit weiß ich nicht, wo ich mich befinde. Wir liegen dicht beieinander und lächeln. Wir halten uns fest, sagen kein Wort. Es gibt nichts zu reden. Alles ist neu. Was war das jetzt eben? Josef, ich... Er hält mir den Mund zu. Danach langes Schweigen. Darf ich hier bleiben diese Nacht? Ja. Sein ist kalt. Ich erstarre und drehe mich weg. Am Morgen trinken wir stumm Kaffee am Tisch in der ungeheizten Küche. Wir reden nicht. Mir ist kalt. Es ist wie immer danach. Wieso ist es wie immer? Er weicht meinen Blicken aus. Josef, willst du nicht wissen, was heute Nacht los war mit mir? Nein, sagt er entschieden. In mir steigt Zorn auf und ich zerschlage die Kaffeetasse auf dem Boden der Küche. Schmutzige, braune, angeschlagene Fliesen aus Backstein. Wer bin ich für dich? Hast du nichts gemerkt? War das letzte Nacht auch nur Ficken, wie immer und mit jeder Frau? Er sieht weg und schweigt. Er will es nicht an sich heranlassen, was zwischen uns geschehen ist. Ich stehe auf. Ich warte einen Augenblick. Er sieht immer noch weg. Ich sehe, nein, ich rieche seine Angst. Ja, er hat Angst. Doch wovor? Ahnt er etwas von meiner Krankheit? Ach, er will einfach nur frei sein. Ich gehe. Ich werde nie wiederkommen. Nein, ich werde niemals wiederkommen. Das graue Tor des alten Hauses schlägt hinter mir zu. Ich laufe zum Fluss, renne, stiere stundenlang in das fließende Wasser. Mein Leib schmerzt. Alles riecht nach Frühling. Ich kann diesen Duft nicht annehmen, wehre mich und will ihn zurückgeben an den Himmel.
Zeit, ne? Ja, also, wenn ihr noch Fragen habt oder so, darf man jetzt noch? Ja, da hinten ist ein Büchertisch, wie ihr gehört habt. Also die Musikerin ist jetzt eingetreten, es war eigentlich Lesung mit Musik, aber sie stand im Stau. Okay.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.